Vos creditis als eine Fabel, quod scribitur von Dr. Schnabel. Der fugit die contagion et auffährt seinen Lohn davon. Cadavera sucht er zu fristen, gleich wie der Corvus auf den Misten.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Alexander Berner über die zweite Pestpandemie. Diese begann mit dem mittelalterlichen Schwarzen Tod und ging bis ins 18. Jahrhundert. In einer anderen Folge haben Herr Dr. Berner und ich bereits über die Pest im Allgemeinen gesprochen.
Ja, die zweite Pestpandemie hat ihren Ausgang vermutlich in Zentralasien. Es gibt auch eine abweichende Theorie, die sagt, der Ursprung der zweiten Pandemie läge in China. Da ist die Forschung noch nicht letztendlich entschieden. Was wir in jedem Fall sehen können, ist aus unserer westlichen Perspektive, wie die zweite Pestpandemie zumindest aus Zentralasien peu à peu, schrittweise, jahrweise immer näher in Richtung Europa rückt. Wir können sie in den 1340er Jahren dann im heutigen Kasachstan verorten. Da gibt es einige Karawansereien beziehungsweise so eine Art Klöster, die dann eben insofern verlassen werden, als dass die Insassen vermutlich, also Insassen, also die Bevölkerung dort eben vermutlich gestorben wäre. Und daraufhin wird eine Umfunktionalisierung dieser Siedlung vorgenommen und es wird zur Karawanserei und dann geht es eben weiter nach Westen, bis dann irgendwann die Pest tatsächlich in die lateinische Geschichtsschreibung eintritt. Und das tut sie im Jahr 1347 und zwar im Zuge der Belagerung von Kaffa auf der Krim. Das ist das heutige Feodosia. Die Geschichte ist relativ bekannt, wenn man das so von Geschichten aus dem Mittelalter, wenn man das von diesen Geschichten so sagen kann, aber die ist verhältnismäßig prominent. Die Geschichte wird uns eben von einem italienischen Chronisten überliefert. Die Mongolen, ein mongolisches Heer, habe die genuesische Handelskolonie Kaffa auf der Krim, wie gesagt, belagert im Zuge eines Eroberungsfeldzugs. Und es sah lange Zeit nicht gut aus für die Genuesen, die dann allerdings kurz Hoffnung schöpften, weil nämlich unter dem Heer der Belagerer tatsächlich eine Seuche ausgebrochen war, die deren Zahlen dahin schwinden ließen. Dummerweise beschränkte sich diese Seuche nicht sehr lange auf das Heer der Belagerer, sondern griff alsbald auf die Belagerten über, die dann ihrerseits mit dieser Seuche eben zu kämpfen hatten. Im Zuge der Belagerung sei es angeblich dazu gekommen, dass die Mongolen ihre an der Seuche Verstorbenen auf Katapulte gebunden hätten und sie in die Stadt hineingeschleudert hätten und auf diese Art und Weise sei die Seuche schließlich auch unter den Christen ausgebrochen. Das sei dahingestellt, ob das stimmt. Es ist in jedem Fall nicht zwingend nötig, weil wir wissen heute, dass es sich tatsächlich um die Pest gehandelt hat und die braucht keine Katapulte, da reichen Ratten und mangelnde hygienische Zustände. Genau etwas, was bei Belagerungen klassischerweise eben herrscht.
Wenn wir jetzt uns anschauen, wie die Pest dann, bevor wir noch auf Europa kommen, in Zentralasien gewütet hat, ich stelle mir das jetzt so ganz stereotyp vor, in eher nomadischen Gesellschaften, wo vielleicht die Bevölkerungsdichte nicht so hoch ist, hatte das nicht so einen starken Effekt? Wissen wir da mehr?
Das ist tatsächlich ein verhältnismäßig quellenarmer Raum. Gerade eben, wie Sie sagen, die Nomaden, die dort eben gelebt haben, das sind nicht alles Schriftvölker, sodass wir eben da auch nicht auf eine bestimmte schriftliche Tradition zurückgreifen können. Das Ganze wird eben dann wieder spannender, wenn wir weiter nach Osten blicken, in die chinesischen Reiche. Dort haben wir dann eben eine ausgeprägte Schriftlichkeit, die dann eben auch von der Pest eben berichtet. Das heißt, die Pest kommt ungefähr zur selben Zeit in China an oder tritt dort auf. Kommt an, ist bereits suggestiv, tritt dort auf, wie sie in Europa eben auftritt. Aber uns fehlt im Grunde der geografische Mittelteil. der fehlt uns quellentechnisch so ein bisschen. Da können wir eben immer nur hier und dort so ein paar Spotlights eben erkennen, die dann auf andere Art und Weise eben überliefert sind. Und daraus können wir dann eben Rückschlüsse ziehen über die Verbreitung der Pest.
Und größere archäologische Erkenntnisse gibt es aus dem Gebiet für die Zeit dann auch nicht.
Ja, das mit der Archäologie und der Pest ist ja auch immer so eine Sache. Jenseits von Bestattungen ist ja die Pest selbst als Krankheit archäologisch kaum zu greifen. Da ist ja immer bereits irgendeine Form von kultureller Überformung mit zu berücksichtigen, die uns einen archäologischen Überrest als mit der Pest in Verbindung stehen kennzeichnet. Also beispielsweise eine Kirche, die dem heiligen Sebastian geweiht ist. Ja, da finden wir halt nicht die Pest, aber wir können eben aufgrund des Patrons darauf schließen, dass es irgendwas mit der Pest zu tun gehabt haben mag. Viel näher kommen wir archäologisch ja sowieso nicht dran.
Okay, also wir haben die Belagerung von Kaffa und dort greift es dann erstmals in einem Art über, dass auch die westliche Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Was passiert dann?
Ja, die Genuesen erkennen alsbald die Ausweglosigkeit ihrer Situation und fliehen. Das tun sie zu Schiff. Was sie mit dabei haben, neben ihren transportablen Habseligkeiten, die sie vor den Mongolen in Sicherheit bringen wollen, ist der Pesterreger. Und so fahren sie eben aus dem Schwarzen Meer, also durch den Bosporus, über Griechenland, dann nach Italien und schließlich nach Marseille, wo sie hin umgeleitet werden. Und überall dort landen sie eben auch an, um Trinkwasser aufzunehmen, um Nahrung aufzunehmen, um ja dabei zwangsläufig auch mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und tragen so ganz wesentlich zur Verbreitung der Pest mit bei. Und dann haben wir eben 1347, 48 tatsächlich das Auftreten der Pest des Schwarzen Todes in Europa. Zunächst in den Hafenstädten, dann aber von dort eben auch inländig sich verbreitend.
Können Sie da ein bisschen was dazu sagen, mehr, wie sich das dann durch Europa verbreitet hat? Welche Gebiete zuerst, welche später, welche weniger hart, welche härter getroffen wurden?
Ja, wie gesagt, der Verbreitungsweg ist zumindest zweigestaltig. Zum einen sind es eben die Hafenstädte, die größeren Hafenstädte, die recht schnell unter der Pest zu leiden haben. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Verkehr über Schiff deutlich schneller vonstatten geht als eben zu Fuß oder per Karren. Aber die Menschen sind überall mobil, selbstverständlich auch im Hinterland der großen Hafenstädte. Es findet Handel statt, es findet Mobilität statt. Das ist ein Kennzeichen menschlicher Gesellschaften. Und so verbreitet sich eben, wenn auch langsamer, die Pest eben auch landeinwärts, sodass wir beobachten können, dass die Pest eben an den europäischen Küsten zuerst auftritt, aber eben gleichzeitig, aber langsamer, landeinwärts wandert. Und irgendwann überquert sie dann eben auch die Alpen aus Italien nach Süddeutschland, aber da ist die Pest bereits im Nordwesten in Flandern angekommen, eben über den Seeweg.
Wie ist das mit den ost-nordeuropäischen Gebieten, also sowas wie das Baltikum oder Skandinavien?
Unter den skandinavischen Ländern hat Norwegen tatsächlich den größten Todeszoll zu zahlen. Tatsächlich geht man davon aus, dass 3/4 bis zu 5/6 der norwegischen Bevölkerung vom Schwarzen Tod dahingerafft wurden. Das hängt wohl mit der speziellen Siedlungsstruktur und auch mit der Kultur Norwegens in dieser Zeit zusammen. Das sind zwar wenige Siedlungen, die dann aber eben ganz, ganz dicht beieinander. Das sind Gebiete, in denen sich so Strategien gegen die Pest, wie beispielsweise die Quarantäne, kaum umsetzen lassen. Das ist praktisch nicht möglich. Das Recht spielt eine große Rolle. Das ist dort ganz, ganz stark personal geregelt. Das heißt, um beispielsweise irgendwelche rechtlichen Dinge zu verhandeln, muss man aufeinandertreffen. Vielleicht spielt das Klima in Norwegen auch noch eine besondere Rolle. Das ist deutlich kälter und das kommt dem Pesterreger hier und dort tatsächlich ein wenig entgegen, weil nämlich die Nagetiere, die Pest eben tragen, unter diesen Umständen die menschliche Siedlung eben noch mehr suchen, um sich dort eben zu wärmen. Also viele verschiedene Faktoren, die Pest in Norwegen befördern, und aus diesen Gründen hat Norwegen eben besonders unter der Pest zu leiden gehabt.
Wie sieht's aus mit den britischen Inseln?
Ja, auch dort hat die Pest gewütet, ganz fraglos. Sie ist zuerst im Süden der Insel anzutreffen, dann auch alsbald in London. Da hat man unlängst bei Bauarbeiten eine große Grube mit einer Massenbestattung gefunden, die eben datiert werden kann auf das Jahr 1349. Dann ist die Pest eben in jedem Fall da und auch dort, gerade in den großen Städten, haben wir viele Berichte über das massenhafte Sterben an der Pest. Wir können aber davon ausgehen, dass es auf dem Land nicht viel anders ausgesehen hat. Nur schweigen sich eben die Schriftquellen relativ häufig über ländliche Regionen aus. Also die berichten uns einerseits über das Sterben in den Städten und andererseits über das Sterben in den Klöstern, denn dort sitzt eben die Schriftlichkeit. Aber auf dem Land dürfte es nicht viel anders ausgesehen haben.
Ich nehme mal auch mal an, dass das Gebiet um den Balkan rum auch schwer getroffen wurde, wenn man bedenkt, dass das ja auch aus dieser Richtung kam dann und quasi sich halt irgendwann auch so zwischen diesen Herden befand, muss es ja auch da zu großen Ausbrüchen gekommen sein.
Ja, das ist korrekt. Pest wütet auch auf dem Balkan, die Städte sind einerseits eben betroffen über die Adria, dort eben über die Handelskontakte und über die generelle Mobilität, die dort eben stattfindet, gerade eben zwischen Italien und der dalmatischen Küste. Zum anderen aber eben auch über die Landwege aus Griechenland, wo eben schon früher die Pest eben an den östlichen Hafenstädten ausgebrochen war. Der Balkan hat eben tatsächlich auch stark unter der Pest zu leiden. Also es ist ganz spannend, dass eine der ersten Quarantänemaßnahmen tatsächlich in Ragusa erfunden wird sozusagen. Das ist das heutige Dubrovnik und damit sind wir auf dem Balkan. Da kann man eben auch sehen, dass die Pest dort eben die Verwaltung auch vor besondere Aufgaben gestellt hat, die dann eben entsprechend, ja, nicht unbedingt gelöst, aber versucht wurden zu lösen.
Iberien wird wahrscheinlich auch aufgrund des Handels nicht großartig ausgenommen worden sein.
Selbstverständlich. Die Iberische Halbinsel leidet im Grunde ganz ähnlich wie Italien unter der Pest, das ist gar keine Frage.
Gibt es noch irgendwelche Ecken, die komplett oder zumindest größtenteils in Europa verschont blieben von der Pest oder war das wirklich ein Flächenbrand?
Es war ein Flächenbrand, aber es gibt einige Regionen, die zumindest von der ersten Welle der zweiten Pandemie verschont werden. Ein Beispiel ist Mailand. Mailand, die Hauptstadt der Lombardei in Italien, fährt eben eine radikale Politik der Abschottung. Die lassen tatsächlich keinen rein, keinen raus. Und auch der Warenverkehr wird strikt reglementiert. Und die fahren damit ganz gut. Das hat allerdings den Nachteil, dass die Mailänder während der zweiten Welle der zweiten Pandemie umso stärker getroffen werden und viele, viele Todesopfer zu beklagen haben, was möglicherweise damit zusammenhängt, dass die Bevölkerung keine Chance hatte, irgendwelche Resistenzen auszubilden. Auch Prag ist verhältnismäßig verschont geblieben, dann aber eben auch in den späteren Wellen schwer getroffen.
Okay, wir hatten ja bei dem letzten Mal schon gesagt, als wir die Pest allgemein gesprochen haben, dass wir ja eine Todesrate haben von irgendwas zwischen einem Drittel und der Hälfte der Leute, die das bekommen, wenn es die Beulenpest ist. Bei den anderen Arten sah das ja nochmal ein bisschen kritischer aus. Wie verläuft jetzt die Pest in Europa? Wie wirkt sie sich jetzt rein von den Fallzahlen und Todeszahlen aus?
Ja, das ist im Einzelnen, ist das immer schwer zu sagen, weil nicht überall der gleiche Reichtum an Quellen vorherrscht. Was wir sagen können, ist, dass die Schriftlichkeit in Bezug auf die Städte und die Klöster, ähnlich wie in Großbritannien, dass die Schriftlichkeit dort besser ist, dass die Quellenlage dort besser ist. Das heißt allerdings im Umkehrschluss nicht, dass die ländlichen Gebiete eine geringere Todesrate zu verzeichnen hatten. Das ist verhältnismäßig wichtig. Wir haben grundsätzlich darüber hinaus das Problem, dass Zahlenangaben mittelalterlicher Chronisten immer cum grano salis, also mit einem Körnchen Salz, zu interpretieren sind. Heißt also, wenn Chronist X schreibt, in Stadt Y habe es täglich 6.000 Tote gegeben und er einen Zeitraum von mehreren Monaten beschreibt, dann hieße das, dass die Stadt sehr, sehr viele Einwohner gehabt haben muss, was im Einzelnen nicht stimmen kann. Nichtsdestoweniger wird damit gesagt, dass das Sterben extrem war, dass sehr, sehr viele Menschen in sehr, sehr kurzer Zeit gestorben sind. Auf der anderen Seite darf man eben auch diese Zahlenangaben nicht völlig in den Wind schlagen, denn oft genug wissen die zeitgenössischen Chronisten recht genau, was um sie herum wie einzuschätzen ist. Insofern muss man da immer so wirklich gucken, quellentechnisch, dass man das vernünftig interpretiert. Das wird dann in späterer Zeit mit anderen Quellengattungen, wenn wir dann wirkliches Verwaltungsschriftgut haben, wird das dann für uns ein bisschen einfacher zu interpretieren. Wir haben die große Pest von London im Jahr 1665 und da haben wir dann tatsächlich wöchentlich erscheinende Todesregister, die auch nach Art des Todes differenzieren. Und dann haben wir wirklich verlässliches Quellenmaterial. Das haben wir für die erste Welle der zweiten Pandemie noch längst nicht überall. Insofern ist das im Einzelnen immer schwer zu sagen.
Was waren denn die zeitgenössischen Theorien, wie die Pest verursacht wird? Ich meine, wie es wirklich passiert, das haben wir im letzten Mal ja besprochen. Aber was dachte man damals? Wo kommt das her? Was soll das?
Ja, man hat sich natürlich schon gefragt, was dieses unfassbare Sterben ausgelöst haben könnte. Dann gibt es zunächst die wissenschaftliche Erklärung. Der französische König zu der Zeit ruft alsbald seine führenden Wissenschaftler zusammen, die zum Beispiel an der Pariser Sorbonne arbeiten, lehren, forschen und eben auch in der Medizin bewandert sind. Sein Leibarzt gehört dazu. Und im Grunde alle klugen Köpfe aus seinem Reich zieht er zusammen und fragt sie eben, liebe Leute, was ist das? Bitte erklärt mir das. Die stecken ihre Köpfe zusammen und kommen zu einem Ergebnis, das sie niederschreiben und das als sogenanntes Pariser Pestgutachten in die Geschichte eingeht und was im Grunde den Stand der Wissenschaft zu der Zeit dokumentiert. Und diese Herren, es sind ausschließlich Herren, da ist keine Dame bei, erklären die Pest eben aufgrund einer üblen, ungünstigen Konstellation der Gestirne. Ja, da sei astrologisch eben was im Argen gelegen. Die Astrologie und Astronomie lassen sich um diese Zeit noch nicht vernünftig teilen. Das gilt als eine der Wissenschaften, eine der sieben freien Künste. Die Auseinandersetzung mit den Planeten und ihren Bahnen. Und es war völlig klar, dass die Bahn der Planeten eine Wirkung auf uns Menschen hat. Das steht gar völlig außer Frage. Eine ungünstige Planetenkonstellation habe dazu geführt, dass üble Dämpfe im Erdinneren aufgestiegen seien und aufgrund eines Erdbebens, was man tatsächlich auf einen ganz genauen Zeitpunkt, sogar mit Uhrzeit, Datum und allem Möglichen datieren konnte, ein Erdbeben in Kärnten, Friaul, sei die Erde aufgebrochen und die üblen Dämpfe, die sogenannten Miasmen oder griechischer Plural Miasmata, seien an die Erdoberfläche gestiegen und dann vom üblen Südwind über die Welt verteilt worden, sodass eben alle Menschen krank werden konnten. Das ist die gelehrte Erklärung der Pest. Damit kann natürlich der Bauer auf dem Land oder der Krämer in der Stadt überhaupt nichts anfangen. Dann werden eben alternative bzw. begleitende oder vielleicht andere Interpretationen des Ursprungs der Pest vorgeschlagen und auch angenommen. Über allem steht die Interpretation, die Pest ist der Zorn Gottes für die von uns begangenen Sünden. Peccatis nostris exigentibus auf Latein. Heißt also, die Menschheit war sündig, das kann man ja täglich sehen im täglichen Verhalten der Menschen und Gott reicht's. Er hat die Schnauze voll und straft uns mit der Pest. Das wiederum eröffnet bestimmte Möglichkeiten der Pestbewältigung durch beispielsweise Demonstration kollektiver Buße. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Eine weitere, dritte Interpretation der Pest war, dass es sich hier um menschengemachtes Übel handelt. Und das ist ganz interessant, denn diese Interpretation eröffnet auch wiederum Handlungsmöglichkeiten. Wenn man eben schaut, okay, die Pest ist eine Konstellation der Gestirne, dagegen kann ich nichts tun. Das ist so. Das ist meiner Handlungsmöglichkeit vollkommen entrückt. Aber wenn die Pest tatsächlich zurückzuführen ist auf Übeltäter, menschliche Übeltäter, dann kann ich was tun. Ich kann mir diese Übeltäter vornehmen. Ich kann sie möglicherweise gefangen nehmen. Ich kann sie verhören, wissen, was das Ganze soll, warum sie das tun. Und vor allen Dingen kann ich eben auch präventiv mögliche Übeltäter, die zu einer selben Gruppe gehören, kann ich beispielsweise in irgendeiner Form beseitigen, auf dass das Risiko der Pesterkrankung oder der Pestausbreitung minimiert wird. Die Gruppe, die es am dicksten trifft, das sind die Juden. Es kommt dann in den Jahren 1348 bis 1350, 51, hier und dort sogar auch noch später, kommt es zu den schlimmsten Pogromen gegen die Juden vor der Shoah. Es gibt nur sehr wenige Gemeinden, die tatsächlich ungeschoren davonkommen. Ein Beispiel hier ist Regensburg. Aber ansonsten sind die Juden im Grunde ja, diesen Pogromen schutzlos ausgeliefert. Tatsächlich ist es so, dass die Städte, insbesondere im Römisch-Deutschen Reich, dass die miteinander kommunizieren. Die Gerüchte kommen irgendwann auf. Ja? Also in Flandern und in Frankreich werden die ersten Juden verbrannt aufgrund einer vermeintlichen Schuld an der Pest, was übrigens völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Wie gesagt, die Städte kommunizieren. Man fragt mit Boten, was da los ist, und dann verbreitet sich eben auch die Angst davor, dass da tatsächlich was dran sein könnte an der Schuld der Juden, denn einige Juden haben gestanden, tatsächlich Gift in die Brunnen getan zu haben, um auf diese Weise Rache an der jahrelangen Diaspora und an der Benachteiligung innerhalb der christlichen Gesellschaft zu nehmen. Und dabei war es unerheblich für die Städte, dass diese Geständnisse unter der Folter erpresst worden waren. Und ganz ehrlich, würde man mich der Folter unterwerfen, ich würde vermutlich die Pest meiner Mutter zuschreiben. So ehrlich müssen wir sein. Die Juden haben dann eben als vermeintliche Brunnenvergifter als Sündenböcke herhalten müssen und wurden vielerorts systematisch vernichtet. Ihre Gemeinden wurden systematisch vernichtet. Beispielsweise, indem man den Vorabend des Schabbats eben abwartete oder den Schabbat selbst abwartete, wo man sicher sein konnte, dass die Gemeinde beispielsweise in der Synagoge, sofern es eine gab, zusammengekommen war, um dann eben die Synagoge abzusperren und anzuzünden. So hatte man weniger Arbeit. So zynisch war es. Es gibt, wie gesagt, einige Städte und einige Räume, in denen die Juden verschont blieben. In Regensburg war das so, das habe ich bereits erwähnt, im Königreich Böhmen war das auch so. Allerdings allgemein muss man sagen, dass selbst ja Appelle des Papstes, der versucht hat, rational zu argumentieren und gesagt hat, liebe Leute, die Juden sterben doch selbst an der Pest, schaut doch mal hin, das bringt doch keinen Sinn, dass die sich selbst umbringen. Solche Appelle verhalten eben ungehört. Hinzu kam, dass die Pogrome an den Juden häufig politisch instrumentalisiert wurden. Wir können in einigen Städten, beispielsweise Süddeutschlands, können wir sehen, dass sich insbesondere die Führer verschiedener Zünfte an die Spitze der Judenpogrome gestellt hatten, um auf diese Art und Weise einen Umsturz des herrschenden Patrizierregimes herbeizuführen. Also man hat im Grunde die Juden als Anlass genommen, um dann den Schwung dieser Sozialrevolte gleich weiterzutragen in die Rathäuser. Das kann man tatsächlich hier und dort sehen, und hier und dort ist es auch erfolgreich.
Alles klar. Jetzt habe ich mich gefragt, wenn ja wirklich in so kurzer Zeit so viele Menschen sterben, dann hat das ja gehörige Auswirkungen auf die Gesellschaft. Jetzt erstmal ganz pragmatisch gefragt, was hat man denn mit so vielen Toten in so kurzer Zeit überhaupt angestellt? Wie wurde man diesen Zahlen von toten Körpern her?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen. Wir lesen in recht vielen Chroniken davon, dass die Kirchhöfe irgendwann voll sind oder voll waren. Was tun? Zum einen finden wir recht häufig den Übergang zum Massengrab. Also normalerweise ist ja in der christlichen Sepulkralkultur die Regel, dass wir Einzelbestattungen haben. Die werden in einer bestimmten Himmelsrichtung gelegt und es gibt einen bestimmten Ritus dabei, der eben dann die Bestattung begleitet, der eben auch als ganz wichtig und hier und dort als notwendig eben erkannt wird, auf das dann eben die Seele Frieden finden möge. Das ist in den Zeiten der Pest tatsächlich so nicht aufrechtzuerhalten. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sterben viele Priester, die sich aufopferungsvoll um ihre Gemeinde gekümmert haben, sterben selbst an der Pest. Wiederum andere Priester sind abgehauen. Ja? Cito longe tarde, fliehe weit, fliehe schnell und kehre spät zurück. Das ist eine Medizin, die bereits Hippokrates und Galenos von Pergamon empfohlen haben. Daran halten sich eben auch viele Priester. Und wenn keine Priester da sind, dann kann man eben auch diese Übergangsriten oder die Bestattungsriten spezieller, die kann man dann schlechterdings nicht mehr gewährleisten. Das geht kaum noch. Das ist das eine. Das andere ist eben der praktische Fall, dass man keinen Platz mehr hat. Also Massenbestattung. Die Erde wird aufgezogen, es werden Gräben gegraben, dann werden die an der Pest Verstorbenen dort reingelegt oder geworfen, je nachdem, wie pietätvoll der Totengräber ist. Manch Geschichtsschreiber beschwert sich übrigens sehr darüber, dass die Totengräber mittlerweile horrende Beträge verlangen würden, um den Verwandten, den geliebten Verwandten unter die Erde zu bringen. Naja, jedenfalls, dann werden die Verstorbenen werden in die Grube gelegt, dann folgt eine Schicht Erde, dann kommen die nächsten Bestatteten rein, dann kommt wieder eine Schicht Erde. Der Sieneser Chronist Agnolo di Tura beschreibt das Ganze mit den blumigen Worten, das sei so vonstatten gegangen, wie man eine Lasagne zubereitet. Es gibt auch noch andere Lösungen, um diese logistische Herausforderung zu bewältigen. Der Papst soll angeblich beispielsweise, der sitzt ja in Avignon, soll die Loire gesegnet haben, um auf diese Art und Weise die zahlreichen Leichen im Fluss im Grunde bestatten zu können. Ja, dann waren sie zwar nicht in geweihter Erde, aber immerhin in geweihter Substanz. Daraus leitet sich dann möglicherweise die Frage ab, ob wir bis heute tatsächlich geweihtes Wasser mit dem Schiff befahren, denn die Loire fließt ja ihrerseits dann ins Mittelmeer und das Mittelmeer teilt sich das Wasservolumen mit dem Atlantik und deshalb stellt sich im Grunde hier die theologische spitzfindige Frage, ob denn nicht das Wasser der Welt ohnehin geweihtes Wasser sei. Ja, also wie gesagt, solche logistischen Herausforderungen gibt es eben ganz unbenommen und man versucht sie so pragmatisch wie möglich zu lösen, ohne dabei die Reste einer gewissen Pietät aufzugeben. Das klappt natürlich nicht überall, aber man bemüht sich.
Und die Religion, das hatten Sie ja eben auch schon angesprochen, hat ja noch weitere Verwandlungen durchgegangen.
Ja, tatsächlich. Also wenn man denn, und davon war im Mittelalter absolut auszugehen, die Pest als Strafe Gottes wahrnimmt, dann ergibt sich daraus die Handlungsoption, durch individuelle oder kollektive Buße Frömmigkeit zu demonstrieren, seinem Abschwören von der Sünde Nachdruck zu verleihen gegenüber Gott und auf diese Art und Weise den Schöpfer wieder mit seinen Geschöpfen zu versöhnen. Das ist das Grundprinzip. Das Ganze kann dann eben beispielsweise im Gebet erfolgen, individuellen Bußpraxen erfolgen. Das kann aber auch eben in die Öffentlichkeit gezogen oder gebracht werden. Zum einen beispielsweise durch Bittprozessionen, die eben dann klar unter kirchlich-obrigkeitlicher Führung stehen, innerhalb der Kirchenhierarchien absolviert werden und beispielsweise den Charakter einer Wallfahrt annehmen. Das wäre eine denkbare Möglichkeit. Da gibt es tatsächlich viele Beispiele bis ins 17. Jahrhundert, wo eben dann bestimmte Gemeinden eben eine Wallfahrt oder eine alljährliche Bußfahrt hin zu irgendeiner lokal wichtigen Kapelle oder zu einer Räumlichkeit eben installieren, um auf diese Art und Weise eben dann Gott wieder mit seinen Geschöpfen zu versöhnen und ihm gleichzeitig dann auch eben regelmäßig im Jahr zu danken dafür, dass er das getan hat. Das finden wir beispielsweise auch hier in Castrop-Rauxel, wo ich tatsächlich lebe. Wir haben seit dem 17. Jahrhundert eine sehr, sehr lebendige Tradition einer alljährlichen Bußwallfahrt, die am Tag des heiligen Rochus am 16. August begangen wird von der katholischen Gemeinde hier. Und die lässt sich eben zurückführen auf ein Gelübde, das anlässlich des Endes einer Pestepidemie abgelegt wurde. Da können wir das tatsächlich ganz klar fassen. Nichtsdestoweniger gibt es eben auch radikalere kollektive Bußpraxen. Und die da sicherlich prominenteste ist die Bußbewegung der Geißler oder Flagellanten, von lateinisch Flagella, die Geißel. Da haben wir eben eine Bewegung, die 1348, 49 tatsächlich aufkommt. Eine Massenbewegung, die eben der Meinung ist, dass die Pest eine Strafe Gottes für die sündhafte Menschheit eben ist und die dann versuchen, durch ein ganz klar geregeltes Bußzeremoniell Gott wieder zu versöhnen. Und das ist eine Bewegung, die theoretisch jedem offen steht, Männer wie Frauen, über alle sozialen Schichten hinweg. Da sind sogar Priester dabei, obwohl das Ganze tatsächlich von Laien angeführt wird. Da sind Reiche dabei, da sind Ärmere dabei, da ist der in Anführungszeichen der Mittelstand dabei. Nur die Ärmsten der Armen sind nicht dabei, weil in der Satzung dieser Geißlerbewegung, es gibt tatsächlich eine regelrechte Satzung, festgeschrieben steht, dass jeder genügend Geld mit sich dabei haben muss, um sich 33 Tage selbst ernähren zu können. Und diese Wallfahrt sollte eben dann auch diese 33 Tage andauern in Gedenken an die Lebensjahre Jesu Christi. Und diese Wallfahrt sah eben so aus, dass man von Stadt zu Stadt, von Weiler zu Weiler zog und sich dann dort eben öffentlich in der Kirche auf dem Marktplatz, getrennt nach Geschlechtern, dass man dort eben seine Sünden bekannte in theatralischer Art und Weise, dass man dann eben zur öffentlichen Buße dieser Sünden überging. Und das hieß, dass man sich mit Geißeln selbst blutig schlug. Und dann eben kam der Meister und sprach eben die Teilnehmer der Bußwallfahrt von ihren Sünden los. Das war natürlich für die Kirche mehrfach ein Problem, aus mehrfachen Gründen. Zum einen, dass hier jemand grundsätzlich das Heilsmonopol oder das Monopol zur Vermittlung des Heils plötzlich für sich beanspruchte, beziehungsweise der Kirche streitig machte. Das konnte die Kirche schon nicht gutheißen, denn die war ja schließlich für die Heilsvermittlung verantwortlich. Das war das eine. Und zum anderen, ganz konkret, kam man den Geißlern dann bei, als man eben beobachtete, dass der Führer dieser Prozession, der Meister, ein Laie, die Teilnehmer von ihren Sünden lossprach. Und das ist der Vorwurf der Laienabsolution, der schon ganz andere Gruppierungen der Häresie überführt hatte, der Ketzerei überführt hatte. Und das geschah dann auch schließlich mit den Geißlern. Nichtsdestoweniger hatten die bereits schon früher dann an Zulauf verloren, nämlich in dem Moment, wo sie im Grunde von der Pest überholt worden waren. Ja, denn wenn dann die Geißler auf ein Dorf stießen, wo die Pest bereits gewütet hatte, da brachte es dann eben nichts mehr mit den überlieferten Geißelpraxen, Bußpraxen, den Zorn Gottes abzuwenden, denn er hatte ja schon gewütet. Es ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, dass man die Geißler möglichst nicht als apokalyptische Gruppierung wahrnimmt. Das ist keine Endzeitsekte gewesen. Es ging ganz dezidiert darum, das große Sterben zu wenden. Wir haben verschiedene Lieder der Geißler überliefert und da finden wir nur ganz wenig Apokalypse.
Ist aus einer epidemiologischen Sicht natürlich auch schwierig, wenn dann Leute von Dorf zu Dorf ziehen und dann noch sich blutig schlagen und auf Körperflüssigkeiten durch die Gegend spritzen. Das ist, glaube ich, so das Unhilfreichste, was man eigentlich machen konnte in der Situation.
Ja, geholfen hat es sicherlich nicht.
So, und was wir jetzt auch schon mehrmals immer wieder angesprochen haben, jetzt, glaube ich, endlich mal ausführen sollten, sind die Pestheiligen der St. Sebastian und der St. Rochus.
Ja, genau. Das sind zwei Heilige, der heilige Sebastian, der heilige Rochus, die im Zuge der zweiten Pestpandemie ganz, ganz starken Auftrieb erhalten. Das können wir eben sehen, dass seit der ersten Welle der zweiten Pandemie die Patrozinien von Kirchen, Kapellen und so weiter viel, viel häufiger an Sebastian und dann später eben auch an Rochus gehen, als das vorher der Fall war. Und das hängt damit zusammen, dass beiden Heiligen allerdings auf unterschiedliche Arten und Weisen besondere Wirksamkeit gegen die Pest zugesprochen wurde. Bei Sebastian ist das verhältnismäßig konkret. Der soll bereits im Frühmittelalter eben Rom bei einer Pestpandemie beschützt haben, beziehungsweise seine Fürsprache soll dafür gesorgt haben, dass Gott das Joch der Pest von der ewigen Stadt genommen hat. Ich glaube allerdings, dass bei Sebastian auch noch etwas eine Rolle spielt, was weiter in die Vergangenheit deutet. Denn Sebastians Attribute sind die Pfeile, was mit seinem Martyrium eben zusammenhängt, beziehungsweise mit seinem ersten Martyrium zusammenhängt. Sebastian war der heiligen Legende zufolge, ein römischer Legionär gewesen, der für seinen Glauben eingetreten ist und dafür dann eben zum Tode verurteilt wurde. Und zwar durch das Erschießen mit Pfeilen. Man habe ihn dann an einen Baum festgebunden, ihn mit Pfeilen durchsiebt, aber wie durch ein Wunder hat, oder anders, durch ein Wunder, habe Sebastian dieses Martyrium überlebt und sei dann schließlich beim zweiten Martyrium dann totgeknüppelt worden. Nichtsdestoweniger entscheidend sind die Pfeile. Denn Pfeile spielen schon seit Urzeiten eine ganz, ganz wesentliche Rolle in der Vergegenständlichung von Seuchen. Und ich glaube, da liegt auch ein Hase im Pfeffer, warum ausgerechnet Sebastian und nicht beispielsweise Stephanus, der erste Märtyrer, ja, der Protomartyrer. Wir können tatsächlich ja auf das erste große Epos zurückgehen, dass die europäische Kulturgeschichte für sich vereinnahmen darf, nämlich auf die Ilias. Die von Homer verfasste Ilias beschreibt bei der Belagerung von Troja, wie die Griechen tatsächlich ein Heiligtum des Gottes Apoll freveln. Und Apoll flippt aus, wie die olympischen Götter sind, und rächt sich ganz grausam im Lager der Griechen. Und das tut er, indem er Pfeile verschießt und auf diese Art und Weise die Seuche in das Lager der Griechen bringt. Denn Apoll ist nicht nur der Gott des Lichts, der Künste und der Heilkunde, sondern eben auch der Krankheiten. Und bereits zu einem so frühen Zeitpunkt der europäischen Kulturgeschichte haben wir die Verbindung von Pfeilen und Seuchen. Und wenn man noch weiter nach Asien guckt, nach Vorderasien guckt, auch dort finden wir eben in verschiedenen Schriftquellen die Verbindung von Pfeilen und Seuchen. Also diese Verbindung ist eine ganz, ganz enge. Und ich glaube, dass das eine Rolle spielt, warum man ausgerechnet Sebastian als Pestheiligen eben interpretiert und eben entsprechend auch verehrt. Wie gesagt, zurück ins Mittelalter. Der Sebastianskult nimmt eben starken Aufschwung im Zusammenhang mit der Pest. Und das ist eben auch päpstlicherseits so gewünscht oder kirchlicherseits gewünscht. Es gibt eine Sebastiansmesse, die im Messbuch zu finden ist, die tatsächlich in solchen Zeiten dann auch zu lesen ist. Ja, ich fände es mal ganz spannend, ob das tatsächlich heutzutage immer noch der Fall ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Abgesehen davon findet man tatsächlich auch in mittelalterlichen heilkundlichen Literaturen findet man sehr, sehr häufig die Verbindung von Medizin mit Gebeten, und dann findet man eben beispielsweise den lateinischen Hinweis, hier bitte an den heiligen Sebastian beten. Ja, also die Verbindung ist ganz, ganz eng. Man findet eben auch dann Bruderschaften, die sich dem Patrozinium des heiligen Sebastians unterstellen und die dann eben beispielsweise für die Seuchenkranken einstehen wollen, die helfen wollen, die sich karitativ, gemeinnützig eben betätigen wollen. Es gibt Kapellen, es gibt, wie gesagt, Patrozinien, alles Mögliche. Sebastian ist sozusagen der offizielle Heilige der römisch-katholischen Kirche im Zusammenhang mit der Pest. In Deutschland ist das größte Sebastiansheiligtum in Ebersberg zu finden. Dort wird auch die Hirnschale des Heiligen tatsächlich als Reliquie aufbewahrt und verehrt. Und bis heute soll der Kontakt mit Wein aus dieser Reliquie vor Krankheit schützen. Tatsächlich kann man dort auch für relativ wenig Geld kleine Sebastianspfeile kaufen, die dann ihrerseits wiederum die sind aus Metall, ich glaube, die sind aus Zinn, da bin ich mir nicht ganz sicher, sind jedenfalls gegossen. Da kann man die jedenfalls kaufen, und dann ist man eben auch, so die katholische Überzeugung, vor Krankheiten, ja, nicht unbedingt gefeit, aber ein Stück weit geschützt. Das ist eben auch bereits in der frühen Neuzeit ganz gut nachzuvollziehen. Bei Rochus ist es ein bisschen anders, denn Rochus hat nicht zwingend Attribute, die so mit der Pest in Verbindung stehen, wie es die Sebastianspfeile tun. Rochus ist ein Volksheiliger. Der ist tatsächlich bis heute nicht kanonisiert, aber die Kirche duldet und fördert den Rochus-Kult. Der heiligen Legende von Rochus zufolge soll er selbst an der Pest eben erkrankt sein, diese Pest überstanden haben mit Hilfe eines Engels und eines Hundes, die ihn in selbstgewählter Absonderung in einem Wald mit Nahrung versorgt haben. Und nachdem er gesundet ist, oh Wunder, sei er dann eben zur Hilfe von Pestkranken geschritten und habe sich dort eben um die Menschen verdient gemacht. Schließlich hat er dann wieder seine Heimatstadt aufgesucht, ist dort allerdings nicht erkannt worden, ist im Gefängnis gelandet und dort schließlich gestorben. Und im Moment seines Todes soll an der Wand der Schriftzug erschienen sein: Im Falle der Pest rufe mich an, meine Fürbitte ist besonders wirksam. Diese Vita ist wahrscheinlich, die wird verschiedentlich sogar ins 13. Jahrhundert datiert, was natürlich nicht stimmen kann in dem Sinne. Die ist vermutlich eine Schöpfung des späten 14., frühen 15. Jahrhunderts. Und das ist auch die Zeit, in der der Rochus-Kult dann eben erblüht. Und dann haben wir eben tatsächlich zahllose Rochus-Bruderschaften, Rochus-Kapellenkirchen, im Grunde analog zu Sebastian. Rochus und Sebastian sind die beiden heiligen Spezialisten der römisch-katholischen Kirche gegen die Pest. Wer allerdings immer im Grunde mit dabei ist, als jemand, dessen Fürbitte besonders hilfreich ist, ist Maria. Die darf man da auf gar keinen Fall vergessen. Die finden wir auch eben in der Kunst ganz, ganz häufig als Schutzmantel Madonna in Zeiten der Pest abgebildet. Das heißt also, dass sich die Gläubigen unter ihrem Mantel versammeln, dort beten, die Gottesmutter verehren und an ihrem Mantel, den sie schützend über die Gemeinde gezogen hat, prallen die Pfeile ab, die Gott vor lauter Zorn aufgrund der Sündhaftigkeit der Menschen auf die Menschen schleudert. Die Pfeile zerbrechen am Mantel. Das ist eine sehr, sehr beliebte Darstellung. Diese drei, die eigentlich immer gut gehen in Zeiten der Pest, werden dann häufig noch von lokalen Heiligen ergänzt, die aber jetzt zu zahlreich wären, um aufzuzählen.
Wenn wir gerade beim Thema kulturelle Darstellungen sind, mir ist auch immer wieder der Dans Macabre aufgefallen, diese tanzenden Skelette. War das auch so eine Art, einfach ja mit dieser ständigen Nähe des Todes umzugehen und das irgendwie zu deuten?
Ja, mit Sicherheit. Also die grundsätzliche Kunstform des Totentanzes ist bereits ein bisschen älter und steht nicht unmittelbar in einem Zusammenhang mit der Pest. Das gesamte Spätmittelalter ist im Grunde geprägt von der Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Und man hat dann eben im Laufe der Zeit versucht, einen Weg zum guten Sterben zu erarbeiten. Man hat das Sterben selbst zur Kunstform erklärt, zur Ars Moriendi, die Kunst zu sterben, oder auch Ars Bene Moriendi, also die Kunst, gut zu sterben. Das Ganze ist natürlich dann ein frommer Tod, ein fügsamer Tod und so weiter und so fort. Aber das Ganze wird natürlich von der Pest über den Haufen geworfen, denn in dem Moment, wo eben jemand nicht mehr seine Sterbesakramente erhalten kann, dann war es auch nichts mit einem guten Tod. So sehr er auch den Tod akzeptiert hat als göttlichen Willen und so weiter und so fort. Aber allein eben dadurch, dass die Pest den Tod allgegenwärtig jederzeit erfahrbar macht, tritt eben der Tod tatsächlich viel, viel stärker in den Vordergrund im Rahmen der mittelalterlichen Gesellschaften und eben auch im Rahmen der kulturellen Verarbeitung. Und auf diese Art und Weise erlangt der Totentanz tatsächlich einen starken Aufschwung als Darstellungsform. Wir finden ihn auf Friedhofsmauern, wir finden ihn an Rathäusern, wir finden ihn an Kirchen, in Kirchen. Alles Orte, die tatsächlich in irgendeiner Art und Weise auch mit dem Tod eben in Verbindung stehen können oder tatsächlich standen. Die Kernaussage ist verhältnismäßig eindeutig: der Pest als großer Gleichmacher. Wir müssen alle sterben, und zwar unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Alter, unabhängig von sozialem Rang. Denn auf zahlreichen Totentänzen ist es eben so, dass der Pest als Tänzer, Musikant alle zum Tanz bittet. Und es fängt beim Kaiser, beim König an, über den Papst, den Grafen, den Ritter, den Spielmann, den Bettler. Ja, alle müssen eben mit dem Tod tanzen. Und das ist eben auch etwas, was durch die Erfahrung mit der Pest eben nur zu deutlich geworden ist. Wobei ich trotzdem behaupten möchte, dass es den niedrigeren Gesellschaftsschichten noch mal deutlich schlechter gegangen ist als denjenigen an der Spitze der Gesellschaft.
Da sind wir nämlich auch gleich bei dem Thema, das ich als nächstes ansprechen wollte, den sozialen Wandel. So wie ich das gelesen habe, ist eine der Folgen der Pest aber auch gewesen, dass, nachdem so die erste Welle vorbei war und viele Leute tot waren, erstmal die Arbeitskraft teurer war. Das heißt, wir hatten auf einmal höhere Löhne und den Leuten war es auf einmal einfacher, sozial-ökonomisch aufzusteigen, Auch weil es gab ja auch auf einmal herrenloses Land und das musste ja auch wieder irgendwie verteilt und bearbeitet werden.
Ja, das ist vollkommen richtig. Wobei man da nicht einer Täuschung aufsitzen darf, denn tatsächlich gibt es ja auch in der Oberschicht eben tatsächlich Überlebende der Pestepidemien. Und man kann sich denken, dass diejenigen dann tatsächlich auch die finanziellen Mittel hatten, um das herrenlose Land aufzukaufen und an sich zu bringen. Das heißt, ich würde eher glauben, dass sich dort eine Ansammlung von Gütern in den Händen weniger beobachten lässt, denn die Überlebenden hatten eben dann die finanziellen Möglichkeiten, dieses Land aufzukaufen für verhältnismäßig wenig Geld, weil beispielsweise keine Erben da waren oder so, die dann gegebenenfalls an der Pest verstorben sind. Insofern würde ich das, so sympathisch ich das finde, würde ich das nicht zu sozialromantisch verklären wollen. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die Löhne dann stellenweise steigen. Das ist ganz klar. Arbeitskraft wird weniger und damit wird sie knapper und damit steigt ihr Preis. Die Löhne der Arbeiter steigen tatsächlich, sodass sich eben dann tatsächlich auch Arbeitgeber beschweren darüber, dass die Löhne zu hoch sind, dass sie sich das schlechterdings nicht mehr leisten können. In England ist es dann so, dass der König die sogenannte Ordinance of Labours erlässt, also einen Erlass, der die Löhne deckelt, ja, sodass eben dann das Ganze nicht mehr in den Himmel wachsen kann. Ist ganz interessant, dass wir in den Eisbohrkernen aus den Alpen zur Zeit der ersten Welle der zweiten Pandemie, also dem sogenannten Schwarzen Tod, dass wir dort beispielsweise einen starken Rückgang der Bleiemissionen feststellen können. Was wohl damit zusammenhängt, dass es immer weniger Arbeiter in den Bleibergwerken gibt. Eine Theorie ist eben, dass die an der Pest gestorben sind. Ich glaube das allerdings nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Bergleute, die ja wirklich eine Höllenplackerei in den Bergwerken da vollbringen mussten tagtäglich, dass die, nachdem die Pest eben tot war, nachdem die Pest durch war und die Arbeiter in den Städten und auf dem Land eben entweder verstorben oder andere Stellungen angenommen hatten, dass man eben sich andere Arbeit gesucht hat und schlechterdings die harte und mäßig bezahlte Arbeit in den Bergwerken links liegen gelassen hat. Also das ist so ein konkretes Beispiel dafür, wie sich die Arbeitswelt eben auch durch die Pest wandelt.
Jetzt hatten Sie auch eben schon angesprochen, dass in Ragusa angefangen und wahrscheinlich auch später überall anders die Quarantäne eingeführt wurde, versucht wurde, dass man Schiffe, die ankamen, die Leute nicht reinzulassen, um zu verhindern, dass die Krankheit in der Stadt war. Wenn im Dorf, in der Stadt die Krankheit dann doch da war, gab es denn dann da interne Maßnahmen, um zu versuchen, das trotzdem einzuschränken?
Ja, durchaus. Also zunächst mal, wenn die Pest in der Stadt ist, ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Das ist natürlich völlig klar. Deshalb liegen die ersten Maßnahmen dann insbesondere im späteren Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit daran, dass man wirklich alles tut, um zu verhindern, dass die Pest tatsächlich die eigenen Stadtgrenzen oder Herrschaftsgrenzen überschreitet und dann eben im Heim wütet. Das tut man, indem man versucht, eben die Mobilität einzuschränken, und zwar von Personen und auch Waren. Nichts darf rein, nichts darf raus. In diesem Zusammenhang kommt es dann tatsächlich auch zur Erfindung unseres modernen Reisepasses, wenn man so möchte. Denn in der frühen Neuzeit wird dann irgendwann festgelegt, dass Händler nachweisen müssen, dass sie definitiv aus pestfreien Gebieten kommen. Und das tun sie eben mittels eines Schriftstücks, was sie dann beim Betreten einer anderen Herrschaft vorzeigen müssen. Und das Ganze wird dann eben auch offiziell gestempelt und es ist ein Dokument. Dieses Dokument, das ist dann im Grunde der Vorläufer unseres Reisepasses. Das ist zunächst ein Hygienepass, dann wird es dann irgendwann zu unserem Reisepass. Ja, wenn denn trotzdem alles nichts geholfen hat und die Pest in der eigenen Stadt ist, dann wird versucht, die Erkrankten innerhalb der Stadt tatsächlich von den Gesunden zu separieren. Das tut man beispielsweise, indem man den erkrankten Bürgern, also die Inhaber von Bürgerrechten, dass man die in ihren eigenen vier Wänden eben isoliert und diese Häuser gesondert kennzeichnet. Beispielsweise mit einem Kreuz drauf, drunter steht dann möglicherweise noch Pest oder in England ist es Lord have mercy with us. Oh, have mercy upon us, weiß ich jetzt gerade nicht genau, egal. Jedenfalls werden diese Türen gekennzeichnet von Bürgerhäusern. Schwieriger wird es mit den Bediensteten, ja, also den quasi Rechtlosen, die dann an der Pest erkranken und von ihren Arbeitgebern auf die Straße geworfen werden. So, verschwinde, komm nicht wieder. Die sind dann im Grunde sich selbst überlassen, aber auch das ist natürlich eine obrigkeitliche Aufgabe. Und die städtischen Verwaltungen sammeln diese dann ein und bringen sie in sogenannte Pesthäuser, wo sie dann wiederum gemeinsam mit anderen Kranken ja letztendlich sterben dürfen. Ja, aber eben getrennt von den Gesunden innerhalb der städtischen Bevölkerung. Die Obrigkeiten kümmern sich dann auch eben um die Ernährung der auf diese Art und Weise isolierten Personen. Während die Pesthäuser ja ohnehin öffentliche Einrichtungen sind, sorgen die Verwaltung aber auch dafür, dass die isolierten Bürger beispielsweise Nahrung bekommen, eine rudimentäre ärztliche Versorgung bekommen. All das können wir dann eben auch in städtischen Etats nachweisen oder nachlesen. Ja, also da versucht man schon, der Pest in irgendeiner Form Herr zu werden, was natürlich so lange nichts bringt, wie man nicht über die realen Übertragungswege informiert ist. Und das dauert eben noch bis ins 19. Jahrhundert, ins späte 19. Jahrhundert.
War das was Neues, dass sich die Obrigkeit, wie Sie es gesagt haben, so sehr für die Gesundheitsfürsorge eingesetzt hat?
Ob das was Neues ist, weiß ich nicht. Also gerade eben in der frühen Neuzeit ist es für Städte ganz, ganz wichtig, die Pest in den Begriff, in den Griff zu bekommen. Zum einen aus Selbsterhaltungsgründen, zum anderen aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil natürlich sofort der Ausbruch der Pest, sofern er bekannt wurde, von anderen Städten eben genutzt wurde, um den Handel mit dieser Stadt eben beispielsweise einzustellen. Das führt dann dazu, dass man tatsächlich auch das Pestgerücht als ökonomische Waffe verwendet, um den unliebsamen Nachbarn eins auszuwischen. So haben wir beispielsweise in Florenz Berichte darüber, dass keine Waren aus Düsseldorf mehr angenommen werden sollen, weil dort angeblich die Pest herrsche. Woraufhin Düsseldorfer Ratsherren dann nach Florenz schreiben, wer hat euch das denn erzählt? Das stimmt überhaupt gar nicht. Ne? Also irgendwoher muss dann dieses Gerücht gekommen sein. Ich vermute mal aus Köln. Da kann man eben sehen, wie das Pestgerücht eben auch zur Waffe wird. Das ist insofern natürlich was Neues, als dass man mit diesem Ausmaß des Sterbens bislang nur sehr, 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 sehr selten zu tun hatte. Das heißt, da musste man plötzlich tatsächlich radikal regieren, sozusagen, indem man beispielsweise den Alltag in Zeiten der Pest neu regelte. Wir finden auch, da sind wir wieder bei der Sepulkralkultur, sogenannte Pestregeln in zahlreichen Städten innerhalb des Reichs. Und diese Regeln besagen eben dann, dass beispielsweise während der Pest keine Totenglocken zu läuten haben, weil die eben sonst permanent läuten würden. Und nach den medizinischen Auffassungen jener Zeit ist ein betrübtes Gemüt, und Totenglocken betrüben das Gemüt, tatsächlich empfänglicher für die Krankheit. Und da schreitet dann eben die Obrigkeit ein und sagt, okay, wir lassen das das Läuten der Totenglocke lassen wir vollkommen sein. Genauso das Ummanteln der eisenbeschlagenen Räder von Leichenkarren mit beispielsweise Stoffen oder Filzen. Genau der gleiche Grund. Das permanente Klappern dieser metallbeschlagenen Reifen würde ebenfalls das Gemüt bedrücken, und aus diesem Grund wird es eben ebenfalls verboten. Das heißt, diese neue Seuche erfordert dann eben auch neue Maßnahmen. Und zum anderen, je weiter die Zeit fortschreitet und desto bekannter die Pest eben auch wird, wenn es nicht mehr eben dieser völlig neue Schrecken ist, und umso besser die hygienischen Bedingungen in den Städten werden, umso mehr wird es aus einem ganz anderen Grund wichtig, die Pest obrigkeitlich im Griff zu haben, beziehungsweise gar nicht erst in der Stadt ausbrechen zu lassen. Und das ist der Grund, dass man unter keinen Umständen als rückständig gelten möchte. Die Pest gilt dann, ich würde sagen, ab dem 17., späten 17., frühen 18. Jahrhundert als Zeichen kultureller Rückständigkeit. Weshalb eben tatsächlich, als dann die Pest in Marseille 1720, 22 ausbricht, das ist der letzte große Ausbruch in Westeuropa mit 100.000 Toten. Deswegen schrillen da auch überall die Alarmglocken, und wir sehen verschiedene Dekrete von verschiedenen Landesherren und von Städten, was man eben alles tun möchte, um auf gar keinen Fall die Pest sich in die eigenen Mauern zu holen, weil man sonst ja im Grunde dasteht wie der Türke. Ja, denn der gilt dann eben zu dieser Zeit bereits als kulturell rückständig, auch weil er die Pest nicht in den Griff bekommt. Es gibt für Istanbul gibt es ein schlagendes Sprichwort zu der Zeit. In Istanbul gibt es drei schlimme Dinge. Das sind Feuer, die Pest und Dolmetscher. Ja, also das ist ein Sprichwort, was sich die italienischen Einwohner von den Istanbuler Vierteln eben erzählen, um auf diese Weise deutlich zu machen, dass die Pest eben im Grunde ein alltäglicher Nachbar in Istanbul ist. Und das möchte man auf gar keinen Fall.
Das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber was hatten die gegen Dolmetscher?
Dolmetscher sind, ja, das ist so ähnlich wie der Müller. Der Müller gilt in der Vormoderne sehr häufig als Betrüger. Das hängt damit zusammen, dass man sein Korn abliefert, dann passiert etwas und dann bekommt man sein Mehl. Und man kann nicht nachvollziehen, ob dieses Mehl tatsächlich der Menge des vorher abgegebenen Kornes entspricht. Insofern wird dem Müller latent unterstellt, ein Betrüger zu sein. Und das ist bei, also weil man es einfach nicht überprüfen kann. Und das ist bei Dolmetschern im Grunde genau das Gleiche. Man ist ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Man kann ja nicht überprüfen, was sie da jetzt übersetzt haben.
Also man sagt was, dann sagt der andere was und dann erzählt der Dolmetscher einem was und dann weiß man nicht, ob das ansatzweise das ist, was gesagt wurde. Okay, alles klar. Gut, interessant. Jetzt hat hier, glaube ich, jeder auch ein Bild im Kopf über die Pest und das ist der Pestdoktor mit seiner Schnabelmaske, der liebevoll bei uns intern Dr. Pest heißt. Sind die damals wirklich so rumgelaufen, die Ärzte?
Ja, ihr Dr. Pest heißt bei uns liebevoll Dr. Schnabel. Der Schnabeldoktor. Der Schnabeldoktor ist belegt im mediterranen Zusammenhang für das 17. Jahrhundert. Wir haben keinen einzigen Nachweis dieses Schnabeldoktors für das Mittelalter. Nicht einen. So viel dazu. Tatsächlich gab es Pestdoktoren in mittelalterlichen Städten insbesondere, aber die sind höchstwahrscheinlich ganz anders rumgelaufen. Wir haben einige Bildquellen, wo wir eben dann das Ornat eines Arztes sehen, der alles Mögliche Attributen eben auch, an kunstgeschichtlichen Attributen eben dann auch aufweist. Aber zu diesen Attributen gehört definitiv keine Schnabelmaske. Die Idee des Schnabeldoktors soll angeblich in Südfrankreich entstanden sein oder ist sie möglicherweise auch. Das lässt sich im Einzelnen nicht so ganz genau nachvollziehen. Die Theorie ist eben die, dass man möglichst vergleichbar mit heutiger Schutzkleidung vor einem Erreger eben geschützt ist. Das ist eine recht hermetisch abgeschlossene Schutzkleidung, die der Dr. Schnabel eben trägt. Entweder mit einer Haube oder mit einer Art Maske versehen. Besonderes Kennzeichen eben dieser schnabelartige Fortsatz an der Gesichtsseite dieser Haube oder dieser Maske. Die soll gefüllt sein mit wohlriechenden Substanzen, beispielsweise Kräutern, Balsam etc., um auf diese Weise die Atemluft zu reinigen. Denn die Idee ist nach wie vor, dass ein Miasma zum Übertrag der Krankheit eben maßgeblich ist. Und auf diese Weise filtert dann eben dieser Schnabelfortsatz die Luft, auf dass der Arzt nicht erkranke. Auf der anderen Seite weist diese komplette Abgeschlossenheit der Schutzkleidung bereits auf eine konkurrierende Theorie zur Miasma-Theorie hin, nämlich dass die Pest etwas sei, das substanziell an etwas anhafte. Das ist die Contagio- oder Contagion-Theorie, die dann eben auch dazu führt, dass beispielsweise Briefe aus pestkranken Gebieten über Dampf, über Feuer gereinigt werden, um auf diese Art und Weise das vermeintlich anheftende Contagion der Pest eben zu zerstören und sozusagen zu desinfizieren. Deshalb werden Münzen beispielsweise in Essig gelegt, um sie auf diese Art und Weise zu desinfizieren. All das lässt sich bereits auch so ein klein wenig im Ornat, in der Berufsbekleidung des Pestdoktors finden. In Deutschland haben wir in Museen zwei Exemplare, die beide fragwürdig sind. Da hat die Frau Professor Marion Ruisinger aus dem Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt was sehr Erhellendes zugeschrieben. Letzte Untersuchungen stehen dann noch aus. Nichtsdestoweniger, diese Masken sollen angeblich auf die frühe Neuzeit zurückgehen und angeblich authentische Schnabelmasken von Pestdoktoren sein. Allerdings stimmt bei dem einen das Material nicht und bei dem anderen stimmt die Praxisanwendung nicht, weil beispielsweise die Augenöffnungen seitlich sind. Ich meine, wie soll der Mann so arbeiten? Also das ist alles so ein bisschen fragwürdig. Was ich auf keinen Fall sagen würde, ist, dass es die verbreitete Bekleidung von Pestärzten auch in der frühen Neuzeit gewesen ist. Das können wir daran sehen, dass wir auch einen sehr, sehr berühmten Stich beispielsweise haben von Paul Fürst, der sich über die Pestdoktoren in Rom im Jahr 1656 lustig macht und eben auch einen solchen Pestdoktoren abbildet. Und verbunden damit Knittelverse auf Deutsch und Küchenlatein. Das ist relativ deutlich, dass es sich hier um eine Karikatur handelt. Frei, schaut mal, was die verrückten Italiener da unten machen. Also vos creditis als eine Fabel, quod scribitur von Dr. Schnabel. Der fugit die contagion et auffährt seinen Lohn davon. Cadavera sucht er zu fristen, gleich wie der Corvus auf den Misten. Das sind tatsächlich karikatureske Sätze, Reime, die eben dazu dienen, zu zeigen, dass das alles andere als normal ist, einen Arzt so auszustaffieren. Und in England haben wir dann eben Stiche, die das Ganze nochmal auf die Spitze treiben. Da sieht er wirklich aus wie ein dampfendes Monster. Insofern eine weite Verbreitung wird dieser Schnabeldoktor nicht gehabt haben. Zumindest nicht in Realita, aber sein Mythos tatsächlich ist, warum auch immer, omnipräsent.
Okay, jetzt haben wir die zweite Pandemie, die erste Welle war der Schwarze Tod und auch danach, das ist eben schon immer wieder angeklungen, gab es auch immer wieder mal Ausbrüche in Europa und im erweiterten Umland sozusagen. Bei der ersten Pandemie war es irgendwann so gewesen, dass die Pest aus Europa verschwunden war. War das hier auch wieder passiert?
Ja, tatsächlich. Die Pest verschwindet aus Europa im Laufe des 18. Jahrhunderts, da kann man dann verschiedene Daten nennen. Ich habe eben schon die Pest von Marseille angesprochen, 1720-22, die eben in Marseille und in der Provence annähernd 100.000 Todesopfer fordert. Dann allerdings haben wir die Pest in den 1760er Jahren auf Sizilien noch mit einem größeren Ausbruch und der tatsächlich in Europa letzte Ausbruch in dem Sinne ist in Moskau zu Beginn der 1770er Jahre festzumachen, verbunden eben mit der sogenannten Moskauer Pestrevolte. Das ist ganz interessant, dass dort eben dann es zu einem Aufstand der Massen kommt, weil der aufgeklärte Metropolit von Moskau nämlich vor dem Kreml eine Marienikone entfernen lässt, gemeinsam mit der Spendenbox. Und das war insofern weniger klug, als dass die Masse das dann eben als letzte Zuflucht im Grunde gesehen hat, nämlich die Fürsprache der Gottesmutter und eben auch in dem Moment, wo dann eben auch die Ärmsten der Armen ihre allerletzten Ersparnisse tatsächlich in diese Spendenbox getan haben und sich davon Rettung vor der Pest versprochen haben, kommt eben der Erzbischof und montiert alles ab und räumt das weg. Er möchte im Grunde den Infektionsweg unterbrechen, aber was die Leute eben sehen, ist, dass er ihnen ihre letzte Hoffnung raubt. Und dann kommt es zu einem großen Aufstand, in dessen Laufe tatsächlich Ambrosius, der Erzbischof von Moskau, tatsächlich gelyncht wird. Dann gelingt es schließlich Graf Orlov, auf Geheiß von der Zarin Katharina, die Moskauer Pestrevolte mit Waffengewalt niederzuschlagen und dann eben auch die Ordnung wiederherzustellen. Und seitdem haben wir die Pest tatsächlich nur noch in Einzelfällen in Europa.
Das heißt aber im Großen und Ganzen war dann diese zweite Pandemie nach immerhin gut 400 Jahren dann vorbei. Wie ist sie denn aus Europa verschwunden? War das jetzt ein natürlicher Verlauf oder gab es irgendwelche Maßnahmen, die auch dazu beigetragen haben?
Wir wissen es nicht hundertprozentig genau. Was man in jedem Fall sagen kann, ist, dass die verbesserten hygienischen Bedingungen eine Rolle gespielt haben. Und auch, dass das Bewusstsein beispielsweise um öffentliche Hygiene in den Städten und in den Landesherrschaften zugenommen hat. Das wird definitiv eine Rolle gespielt haben. Dann wird eine Rolle gespielt haben, dass man wirklich mittlerweile überzeugt davon war, dass Quarantänemaßnahmen zwingend einzuhalten ist. Das hat man das letzte Mal eben schmerzlich erfahren müssen in Marseille, wo eben dann durch Korruption und Gewinnstreben die Quarantäneregeln gebrochen wurden und die Pest eben dort Einzug halten konnte. ja wirklich durch das strikte Beachten von Quarantänemaßnahmen ist, glaube ich, ein wesentlicher Schritt gelungen, um die Pest eben aus Europa zu vertreiben.
Gibt es noch irgendwas Wichtiges zur zweiten Pandemie, was wir noch nicht besprochen haben?
Tja, vielleicht die Kunst und Kultur. Ja, so einschneidende Erfahrungen wie gewaltige Seuchenzüge mit vielen, vielen, vielen Toten. So schrecklich die sind, so inspirieren können sie eben auch hier und dort eben wirken. Die Pest hat einerseits beispielsweise im Bereich der Geistesgeschichte, im Bereich der Schriftkultur ihre Spuren hinterlassen. Das können wir zum Beispiel sehen in so wirklich epochemachenden Werken wie Giovanni Boccaccios Decamerone, das Zehn-Tage-Werk, was eben tatsächlich auch, man darf wohl sagen, Augenzeugenberichte Giovanni Boccaccios eben enthält und eben auch einen Einblick in die Mentalität der Menschen des 14. Jahrhunderts, der Mitte des 14. Jahrhunderts unter dem Eindruck der Pest zulässt. Das ist wirklich Weltliteratur. Und die hätte es ohne die Pest auch so nicht gegeben. Dann würde einfach der Aufhänger komplett fehlen. Auch andere Literaturen sind ganz eng mit der Pest verbunden. Man mag das vielleicht gar nicht so unbedingt mehr auf dem Schirm haben, aber auch Shakespeares Romeo und Julia hat einen ganz, ganz engen und wichtigen Pestbezug. Herr Jacobi, haben Sie eine Ahnung?
Aus Romeo und Julia habe ich eigentlich immer nur mitgenommen, dass das angeblich zwar das romantischste Stück aller Zeiten sein soll, aber die erste Hälfte nur aus Peniswitzen besteht.
Sehr schön.
Pest. Aber der Doktor am Schluss mit dem Gift, ist das ein Pestdoktor? Ist das die Connection?
Nein, aber sie sind nah dran mit dem Gift. Folgendes ist der Fall. Romeo und Julia lieben sich, sie dürfen doch nicht zueinander finden, es waren zwei Königskinder und so weiter und so fort. Julia faked ja ihren eigenen Tod. Ja, sie trinkt ein Gift, das gar kein Gift ist, sondern nur ein Schlaftrunk. Sie schickt ihren Diener los, um Romeo mitzuteilen, dass sie kein Gift genommen hat, sondern nur einen Schlaftrunk. Er soll keinen Unsinn machen, wir sehen uns, hab dich lieb, deine Julia. So, jetzt will man allerdings diesen Boten nicht durchkommen lassen. Und tatsächlich ist es so, dass man ihm unterstellt, aus einem pestverseuchten Haushalt zu stammen und daraufhin nicht zu Romeo durchlässt. Der erhält seinen Brief nicht, also den Brief der Julia nicht, glaubt, Julia habe tatsächlich Gift genommen und stürzt sich in seinen Dolch. Ja, und daraufhin kriegt Julia davon eben Wind und bringt sich dann tatsächlich auch um. Ohne die Pest würde der Brief zugestellt werden und der Doppelselbstmord funktioniert nicht. Also eine ganz, ganz wichtige literarische Funktion innerhalb der Erzählung.
Ich erinnere mich jetzt auch noch daran, dass es in London ja auch das Theaterwesen ja generell auch damals noch so ein bisschen verrucht war und auch man die Theater öfters auch mal geschlossen hat, weil sie halt auch als Seuchenherde gegolten haben. Also auch, ja, ähnlich wie heute, Großveranstaltungen und Kunstaufführungen sind in Pandemiezeiten bitte zu unterlassen.
Ja, tatsächlich. Aber nochmal zurück zur literarischen Rückwirkung der Pest. Ein weiteres Monument der Pestgeschichte im Bereich der Literatur ist Daniel Defoe's Journal of a Plague Year. Ja, das Tagebuch eines Pestjahrs, was eben die Pest in London tatsächlich minutiös nachzeichnet, wobei man da sagen muss, Daniel Defoe tut so, als sei er ein Augenzeuge, das ist er aber gar nicht. Er ist zum Zeitpunkt der großen Pest in London 4 Jahre alt und hat vieles von dem, was er berichtet, nur vom Hörensagen. Das ändert nichts daran, dass das trotzdem ein sehr, sehr authentischer Bericht ist, der aber tatsächlich ein wirtschaftlicher Coup war, denn veröffentlicht hat er das Ding im unmittelbaren Zusammenhang mit der Pest von Marseille. Und zu dem Zeitpunkt hatte ganz Europa Angst vor einer erneuten großen Pestwelle. Und das Ding hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Also wirklich ein Coup. Ja, aber auch jenseits der Literatur hat sich die Pest in der Kultur niedergeschlagen, beispielsweise in der Architektur. Wir haben verschiedene Pestsäulen, die eben von Herrschern errichtet wurden, um eben die Pest von der Stadt zu nehmen. Beispielsweise in Wien haben wir so ein Ding stehen. In Siena ist es jedenfalls so, dass man zur Zeit des Schwarzen Todes gerade plante, einen neuen Dom zu bauen. Der alte Dom war noch gar nicht so alt, der war eigentlich auch nur so ein paar Jahrzehnte alt, aber die italienischen Kommunen waren ja stets im Wettstreit miteinander, wer hat den längsten, den größten. Ne? Also im Grunde war das im Grunde auch ein großer Penisvergleich, um bei dem zu bleiben. Tatsächlich hat man diesen neuen Dom bauen wollen, indem man den alten Dom tatsächlich zum Querhaus umgestaltet und eben ein großes neues Langhaus baut, um eine Kirche zu schaffen, die wirklich riesig geworden wäre. Gar keine Frage. Die Außenmauern standen bereits und stehen bis heute. Als dann eben die große Pest kam, als der Schwarze Tod kam und die Baumeister starben und die Bauarbeiter starben, was dazu führte, dass dann auch irgendwann die Finanzen der Stadt leer waren und wir bis heute tatsächlich die Ruinen des neuen Doms von Siena besteigen können, also tatsächlich erklettern können, mit einem Fahrstuhl hoch können, um tatsächlich auf eine Ruine des Schwarzen Todes zu blicken. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Ja, also wir haben viele Folgen der Pest im künstlerischen Bereich, wir haben sie im literarischen Bereich, wir haben sie im architektonischen Bereich und man würde gewiss noch andere Bereiche identifizieren können, in denen die Pest eben ihre Spuren hinterlassen hat.